Ich lese noch die Schriftlesung, die steht heute in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zum Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon essen werdet, da ihr davon esset, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Na, soweit. Noch beten? Beten. Herr Jesus, danke, dass jetzt auch der Günther uns dein Wort verkündigen darf. Und möchte ich bitten, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst und uns offene Herzen schenkst. Amen. Amen.
Ja, schön bei euch zu sein heute. Ihr seid, wie Herr Marco schon gesagt hat, die Ausnahmegemeinschaft, die trotz Lockdown und trotz hoher Inzidenzzahlen den Mut hat, einen Präsenzgottesdienst zu machen. Und ich bin gern gekommen heute Nachmittag und möchte gleich mit einem Zitat beginnen von Martin Buber. Martin Buber sagt: Zu jeder Zeit ruft Gott jeden Menschen an: Wo bist du in deiner Welt? So viele Jahre und Tage von den dir zugemessenen sind vergangen. Wie weit bist du derweilen in deiner Welt gekommen? Adam versteckt sich, um nicht Rechenschaft ablegen zu müssen, um der Verantwortung für sein Leben zu entgehen. So versteckt sich jeder Mensch, denn jeder Mensch ist Adam. So hat es Martin Buber ausgedrückt. Der war ja jüdischer Religionsphilosoph. Und er legt hier mit wenigen Worten aus, wie Gott nach dem Sündenfall, wir haben es gerade in der Schriftlesung gehört, wie Gott nach dem Sündenfall nach dem Menschen sucht, wie Gott nach dem Sündenfall nach dem Menschen fragt, nämlich: Adam oder auch Eva, wo bist du? Und das ist eine Frage Gottes, die zu jeder Zeit an jeden Menschen geht. Wo bist du in deiner Welt? So viele Jahre und Tage von den dir zugemessenen sind vergangen. Jeder Mensch hat ja eine ganz bestimmte Lebensspanne zugemessen bekommen. Ich vergleiche das immer gern mit so einer Sanduhr, kennt ihr alle. Da ist Sand drin und wenn man sie dann umdreht, dann läuft der Sandvorrat läuft durch und irgendwann ist eben das letzte Korn durch und dann ist eben die Zeit abgelaufen. So vergleiche ich gern unsere Lebenszeit. Die Tage, die Wochen, die Jahre, die jeder von uns hat, was uns zugemessen ist. Und von jedem von uns sind schon ein paar Jahre vergangen, von unserer zugemessenen Zeit. Und die Frage Gottes ist: Wie weit bist du derweilen in deiner Welt gekommen? Und Adam, der versteckt sich vor Gott, um eben dieser Frage auszuweichen, um nicht Rechenschaft geben zu müssen, um der Verantwortung für sein Leben zu entgehen. Und jetzt sagt Buber, so versteckt sich jeder Mensch, denn jeder Mensch ist Adam. Und dieses Wort aus der Urgeschichte, es eignet sich als Überschrift über unseren heutigen Predigttext, die Frage: Adam, wo bist du? Wir sind da in der sogenannten österlichen Freudenzeit. Heute ist bereits der vierte Sonntag nach Ostern und die Frage ist ja schon berechtigt: Wie war das jetzt so mit Ostern? Wo die Todesfrage, die jeden Menschen bewegt, wo die Todesfrage ein für alle Mal gelöst worden ist, hat das deine Lebenswirklichkeit, hat es die erreicht? Oder ist das nur so ein Fest, naja, wie halt im Frühjahr, man feiert es jedes Jahr einmal, aber dann ist man wieder in seiner Tagesordnung drin. Der Predigtext für heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, die meisten von euch werden diese Geschichte kennen, ab Vers 1, Johannes 21, ab Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr, und wir sind jetzt auch darauf angewiesen, dass du dich in unserer Mitte als der lebendige Herr offenbarst. Amen. Zwei Geografiefragen zum Einstieg. Wo wurde Jesus gekreuzigt und wo ist er auferstanden? Ja, also ich habe es gerade ein bisschen zaghaft gehört, in Jerusalem. Wo findet diese Geschichte statt? Am See Genezareth, am See Tiberias. also 80 bis 100 Kilometer nördlich von Jerusalem. Da erleben die Jünger den auferstandenen Jesus in Jerusalem. Er offenbart sich ihnen in mehrfacher Weise. Und sie gehen zurück nach Galiläa an den See Genezareth. Warum eigentlich? In Galiläa, da sind sie aufgewachsen, da haben sie ihre Jugend verbracht, da sind sie daheim, da kennen sie sich aus, da haben sie, die allermeisten von ihnen, das Fischerhandwerk gelernt. Und dort in Galiläa hat sie auch Jesus in seine Nachfolge gerufen. So als junge Männer im Leben stehen, das Leben geplant, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Petrus war schon verheiratet. Und dann ist dieser Nazarener in ihr Leben hineingetreten und hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Und dann waren sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben alles verlassen, als sie ihm nachgefolgt sind. Und der Petrus, der kann sich auch noch an die verzweifelten Augen seiner jungen Frau erinnern, als er ihr gesagt hat, du, ich habe erkannt, dieser Jesus ist der Messias, ich gehe jetzt mit ihm, der wird in Jerusalem König. Und ich werde dann Minister. Du musst halt jetzt mal eine Zeit lang auf mich verzichten. Die hat ein bisschen geheult und gesagt, also das geht schon vorbei, also guck mal, wie du allein daheim zurechtkommst. Er sagt, dafür lohnen sich ein paar Trennungsjahre, um mal so einen Ministerposten zu bekommen, vom Fischer zum Minister. Und dann kam der Karfreitag. Und alles, was sie von Jesus erhofft, alles, was sie von Jesus erwartet hatten, ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Sie wollten Jesus gerne auf dem Thron sehen. Sie wollten ihm huldigen. Sie wollten ihm nahe sein. Jesus auf dem Thron. Aber er kam ins Kreuz. Und mit dem Kreuz war klar, unsere ganzen Pläne, die wir mit diesem Jesus hatten, die sind alle Makulatur. Das Bild, was wir vom Messias hatten, das ist zerbrochen. Und jetzt regiert die Angst, auch um das eigene Leben. Sie werden verspottet. Und sie schließen sich ein. Der Auferstandene, der offenbart sich bei ihnen zwar in ihrem eingeschlossenen Umfeld, aber jetzt bleibt ihnen letztlich nur diese eine Übung, back to the roots, heim nach Galiläa, heim in die Verhältnisse, die wir kennen. Denn dieser Jesus, er ist zwar auferstanden, er offenbart sich auch, aber dann verschwindet er so schnell wieder, wie er da war. Damit können wir nicht umgehen. Mal ist er da, mal ist er nicht da, das hat keinen Sinn. Heim, back to the roots, nach Galiläa, da warten unsere Frauen, da warten unsere Familien, da warten unsere Betriebe, gehen wir wieder zurück, dort, wo wir hergekommen sind. Ich sage es mal so, nächste Folie, hast du schon eingeblendet, danke. Die Jünger sind von Jesus und von Ostern nicht an den Wurzeln ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses berührt worden. Die Jünger sind von Jesus und von Ostern nicht an den Wurzeln ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses berührt worden. Die haben nicht begriffen, worum es Jesus geht. Obwohl sie 3 Jahre mit ihm unterwegs waren. Die haben vielleicht auch das Lied gesungen, was wir vorhin gehört haben. Wasser wird Wein, Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter. So bist nur du, Herr. Aber Karfreitag, das hätte nicht müssen sein. Sie sind nicht an den Wurzeln ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses berührt worden. Und sie gehen zurück in das, was sie bereits kennen. Das ist ihre Wirklichkeit. Handwerk, Fischereibetrieb, Fische fangen, Fische schlachten, Fische verkaufen, nächsten Tag das gleiche wieder. 52 Wochen im Jahr. So gehen sie zurück in die Provinz Galiläa, dort wo sie herkommen, hier kennen sie sich aus. Zurück in ihre alten Verhaltensmuster und jetzt kommt die Frage Gottes an jeden Menschen, Adam, wo bist du? Wo bist du? Ich sage es noch anders. Die Jünger können noch nicht unterscheiden, was die wirkliche Wirklichkeit in ihrem Leben ist und was nur Oberflächengekräusel ist. Ich habe diesen Begriff von Helmut Assmann, Oberflächengekräusel und wirkliche Wirklichkeit. Also für sie stellt sich die Frage, ist der auferstandene Jesus die wirkliche Wirklichkeit in meinem Leben oder eben doch der erlernte Beruf, mein alltägliches Leben? Ist dieser Jesus nur Oberflächengekräusel oder ist er die wirkliche Wirklichkeit? Oder ist mein Beruf die letzte Wirklichkeit und Jesus nur Oberflächengekräusel? Das ist die Frage, die sich immer wieder stellt. Wenn wir hier sind, was wir hier miteinander machen, wenn wir über Wort Gottes nachdenken, wenn sich Jesus hoffentlich in unserer Mitte offenbart, ist das die Wirklichkeit? Oder das, womit wir uns morgen wieder beschäftigen müssen in unserem Beruf? Egal, wo jeder von uns steht, ob er Lehrer ist oder Schüler oder Handwerker oder was weiß ich, im Büro arbeitet. Was ist die wirkliche Wirklichkeit? Und was ist nur Oberflächengekräusel? Vor dieser Frage stehen die Jünger. Und sie werden jetzt hier ganz nüchtern aufgezählt. Simon Petrus. Am Ostermorgen war er mit den Frauen als erster Jünger am leeren Grab Jesu. Und jetzt sagt ausgerechnet dieser Petrus, ich gehe fischen. Das erinnert mich total an meinen Schwiegervater. Also wenn es dem mal zu bunt wurde und zu viel wurde und wenn er keine Lust mehr hatte, hat er immer gesagt, ich gehe angeln. Und dann ist er rausgefahren in den Weiher, hat geangelt und dann nach ein paar Stunden kam er wieder und dann ging es ihm wieder besser. Das war seine Wirklichkeit. Angeln. Adam, Petrus, wo bist du? Heute ist Sonntag Kantate. Müsstest du jetzt nicht ein neues Lied singen, als nur zu singen, ich gehe angeln, ich gehe fischen? Müsstest du nicht, begegnet mit dem Auferstandenen, ein neues Lied singen? Der nächste, der erwähnt wird, ist Thomas. Der hat schon am Ostertag gezweifelt, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Und dann ist ihm ja der Auferstandene persönlich erschienen. Und er hat ihn gebeten, Thomas, komm mal her, leg mal deine Hände in meine Wunden, leg deine Hände in meine Seite, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann kann er nur stammeln, mein Herr und mein Gott. Er hat erlebt, wie sich Jesus in seinem Leben offenbart. Und er kommt zu diesem tollen Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Adam, Thomas, wo bist du? Müsstest du nicht jetzt dieses neue Lied singen, mein Herr und mein Gott. Nathanael wird erwähnt, der Jünger aus Galiläa. Der taucht schon am Anfang des Johannesevangeliums auf. Da wird ihm berichtet, wir haben den Messias kennengelernt, Jesus von Nazareth. Und dann stellt er diese skeptische Frage, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nathanael ist so ein Skeptiker. Dem kann man nicht so schnell was vormachen. Der lässt sich nicht so schnell begeistern. Adam, Nathanael, wo bist du? Müsstest du jetzt nicht das neue Lied singen? Dann werden die zwei Zebedäus-Söhne erwähnt, Jakobus und Johannes. Sie gehören mit Petrus zum allerengsten Jüngerkreis von Jesus. Auch sie haben das leere Grab gesehen. Auch ihnen hat sich der auferstandene Jesus offenbart. Aber keiner von den beiden rechnet damit, dass sie es mit Jesus, mit einem neuen Wirklichkeitsverständnis zu tun haben. Adam, Johannes, Jakobus, wo bist du? Müsstest du jetzt oder müsstet ihr jetzt nicht das neue Lied singen? Da werden noch zwei Jünger erwähnt, ohne Namen. Wer die wohl sind? Und an der Stelle setze ich meinen Namen ein und vielleicht setzt du deinen Namen ein. Adam, Günther, wo bist du? Müsstest du nicht das neue Lied singen? Das kannst du jetzt für dich in der Stille machen. Deinen Namen, wo bist du? Müsstest du jetzt nicht das neue Lied singen? Also alle haben ihre Geschichte mit Jesus und hier fällt ihnen nur ein, wir gehen fischen, wir machen im alten Trott weiter, wie wir es schon immer gekannt haben. Adam, wo bist du? Da hat mich Jesus angesprochen, es hat mich fasziniert, ich habe mich auf ihn eingelassen und diese Geschichte, die erinnert mich an meine Jugendzeit. Ich bin ja im CVJM groß geworden, in der Jugendarbeit, das CVJM, tolle Jugendarbeit erlebt, als ich noch jung war damals. Und ab der Konfirmation waren wir immer bei der Jungmännerfreizeit in Waldorf-Häslach, da bei Tübingen. Kennt vielleicht ein oder andere von euch auch. CVJM-Haus dort. Und es waren immer zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich ganz, ganz tolle Jungmännerfreizeiten mit tollem Angebot, tollen Bibelarbeiten. Und jedes Mal bei den Bibelarbeiten wurden wir alle so innerlich bewegt, berührt. Wir haben uns jedes Jahr neu bekehrt. Das war jedes Mal ein ganz tolles Erlebnis, da auf die Freizeit zu gehen. Und jedes Mal neu bekehrt. Und dann kommt man zurück, wieder in die Schule oder in Berufsausbildung und was weiß ich, wo wir alle wieder gelandet sind. Und dann war plötzlich die andere, die alte Wirklichkeit wieder bestimmend. Die Schule mit Mathematik, Physik, Biologie, Chemie und was man da alles so gelernt hat. Die Naturwissenschaft, die Logik. Und da wurde einem auch gesagt, also schön, dass ihr sowas erlebt habt zwischen Weihnachten, naja, aber die Wirklichkeit, die ist jetzt wieder. Das ist jetzt die Wirklichkeit. Das, was ihr da erlebt habt, das war so ein bisschen religiöses Oberflächengekräusel, das hat euch ein bisschen angetürnt, aber die Wirklichkeit, die ist jetzt. Und da wurde das, was einen da bewegt hat, was man erlebt hat, plötzlich entzaubert. Und das ging ein paar Jahre so. Zwischen 14 und 20. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Und dann ist man erwachsen geworden und inzwischen habe ich gelernt, wessen Glaube nicht von der Naturwissenschaft in Frage gestellt wird, dessen Glaube wird oft durch das Leid des Lebens in Frage gestellt. Und das Leid des Lebens, ich habe das hier schon öfters erwähnt, das begegnet mir immer in drei in Themenbereichen. Einmal im beruflichen Bereich, das Leid des Lebens. Ich kenne Leute, ich erlebe Leute, die sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel Herausforderung, ich habe so viel Stress, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gestern Tag der Arbeit, neulich hat einer gesagt, 38,5 Stunden Woche, die habe ich nach 2 Tagen schon. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und einer hat vor kurzem gesagt, ich fühle mich bei uns im Geschäft wie so eine Zitrone, ausgepresst bis zum letzten Tropfen. Da kommt nichts mehr. Ich bin abends so kaputt, ich kann und will nicht mehr. Und andere erlebe ich, die kriegen keinen Job. Die suchen vergeblich. Leid des Lebens beruflich. Dann familiär, Leid des Lebens. Die einen, die leiden, weil sie verheiratet sind. Andere leiden, weil sie ledig sind. Der eine hat so leidet, weil er keinen Partner hat oder keine Partnerin. Der andere, weil er einen Partner und eine Partnerin hat. Und das ist dann mein Leid. Oder gesundheitlich. Das ist so das dritte Thema. Plötzlich ist diese schreckliche Diagnose da oder der Unfall und plötzlich muss ich den Rest meines Lebens mit dieser Situation leben, mit dieser Diagnose oder mit dieser Behinderung oder was weiß ich, was da alles passiert. Und dann ist das, was dich mit Jesus irgendwie mal so berührt hat, fast nur noch so oberflächengekräuselt, die harte Wirklichkeit des Alltags, des Lebens, beruflich, familiär oder auch gesundheitlich, das holt dich die ganze Zeit wieder runter. Und das, was dich mal angesprochen hat, ist weit weg. Also mal ist Jesus da und dann ist er wieder weg. Kann man damit leben? Und das, was mich einmal berührt im Moment, das lässt mich ein anderes Mal völlig kalt. Also das ist die Situation der Jünger, nicht an der Wurzel ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses vom Auferstandenen von Jesus berührt. Für sie alles nur oberflächengekräuselt. Sie fühlen sich verlassen. Und deshalb tun sie, was sie schon immer getan haben, das, was sie auch können. Das, wo sie Profi drin sind, ich gehe fischen und die anderen sagen, wir gehen mit. Da wissen wir, wo wir dran sind. Sie suchen ihren letzten Halt bei sich selbst und in ihrer Arbeit und auch in ihrer Geschäftigkeit. Und die Frage steht jetzt wieder im Raum, Adam, wo bist du? Wo bist du? Und dann arbeiten sie wie verrückt und die ganze Nacht hindurch. Und dann das Fazit. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Da hat man sich Mühe gegeben, da hat man sich wirklich investiert bis zum geht nicht mehr und steht mit leeren Händen da. Ich habe neulich mit einem Einzelhändler gesprochen, der hat ein Sportgeschäft. Und sagte, ich halte es nicht mehr lang durch. Ich halte es nicht mehr lange durch. Ganzes Leben lang alles Kraft in diesen Betrieb investiert. Hätte noch ein paar Jahre bis zum Ruhestand. Jetzt geht alles drauf. Gastronom hat mir das vor kurzem ähnlich gesagt. In jener Nacht fingen sie nichts. Ich musste an meine Mutter denken, Die war so alt wie ich jetzt, als sie mit der Diagnose Krebs konfrontiert wurde. Sie hat dann noch 2 Jahre gelebt. Und dann hat sie im November hat sie ihre erste Rente bekommen. Im Januar ist sie 64 geworden und im März ist sie gestorben. Und so auf den letzten Tagen auf ihrem Sterbebett hat sie gesagt, das ganze Leben gearbeitet, einbezahlt, so haben wir gesagt, geklebt, die Rentenkasse, nichts. Ein Gefühl, was der ein oder andere unter uns wahrscheinlich auch kennt. Ich habe mich investiert bis zum geht nicht mehr und stehe mit leeren Händen da. In dieser Nacht fingen sie nichts. Adam, wo bist du? Jetzt kommen die Jünger von ihrer erfolglosen Fangfahrt zurück. Und da kommt für mich jetzt der schönste Satz in dieser Geschichte. Als es aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Und sie erkennen ihn nicht. Sie wissen nicht, dass sie es mit diesem Fremden, mit Jesus zu tun haben. Und so ist das ja oft. Dass der auferstandene Jesus am Ufer steht, als er mich sieht auf meinem verlorenen Posten, er sieht, wie ich mich abmühe, wie ich mit leeren Händen mehr oder weniger dastehe. Und er fragt, habt ihr nichts zu essen? Und die Jünger, die müssen hier ganz ehrlich werden und sie müssen sagen hier, nein, nichts, wir haben nichts. Wir sind Habenichtse. Adam, wo bist du? Wenn du nichts mehr hast, was du vorzeigen kannst. Und jetzt schickt Jesus seine Jünger, die noch gar nicht an der Wurzel ihres Welt- und Wirklichkeitsverständnisses vom auferstandenen Jesus berührt sind, nochmals auf den See. Werft nochmal eure Netze aus auf der rechten Seite des Bootes. Und jetzt erleben sie, dass sie den Fang ihres Lebens machen. Und da haben sie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Das kennen wir doch. So hat doch unsere Geschichte mit Jesus auch begonnen. So war doch das damals, als er uns berufen hat. Als wir alles verlassen haben und ihm nachgefolgt sind. So war doch das damals. Und jetzt dämmert es ihnen, es ist der Herr, der da als Unbekannter am Ufer des Sees steht. Sie haben mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass der Auferstandene sich jetzt in dieser Situation offenbart. Dass er sie einholt, dass er neu in ihr Leben eingreift. Sie haben mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass die Auferstehung die wirkliche Wirklichkeit ist. Die Jünger wussten im Kopf, ja, Jesus ist auferstanden, klar, natürlich. Aber sie haben vielleicht auch den Satz aus dem Glaubensbekenntnis noch treu mitgesprochen, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Aber ihr Wirklichkeitsverständnis weit davon entfernt. Jetzt frage ich dich, Adam, wo bist du? Wie war dein erstes Mal, als dir Jesus begegnet ist? Wie war das, als du dich zum ersten Mal auf diesen Jesus eingelassen hast? Wie gesagt, bei mir waren das diese Jungmännerfreizeiten. Und das war ja schon was. Da habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich noch mehr, das ist nicht nur Oberflächengekräusel, obwohl die Lebenswirklichkeit mich immer wieder eingeholt hat. So erlebe ich es auch bei uns hier im Bezirk, wenn die Faschingsalternativtage, wenn Fat ist, dann sind die jungen Leute plötzlich ganz begeistert dabei, Jesus, und sie erfahren was mit Jesus und sie sind begeistert und sie sind wirklich engagiert dabei, aber nach diesen Tagen ist das irgendwie alles auch wieder ein bisschen so verebbt. Und da ist immer auch die Frage da, ist es nur Oberflächen gekräuselt? Und weil Jesus seinen Jüngern nachgeht, sind auch diese ersten Erfahrungen nicht umsonst. Plötzlich kommt diese Offenbarung einem Menschen, es ist der Herr, mit dem ich es zu tun habe. Und zwar in meiner Erfolglosigkeit zu tun habe. Wo ich nichts vorweisen kann. Wo ich mit leeren Händen dastehe. Und die Frage ist jetzt, wo stehe ich, wo stehst du mit leeren Händen da? Wo muss ich mir eingestehen, nichts gefangen? Und genau da steht Jesus am Ufer des Lebens und er lädt dich und auch mich ein und sagt, komm und halte das Mahl mit mir. Ich lerne daraus, wem Jesus einmal begegnet ist, der kann nicht einfach bloß so in sein altes Leben zurückgehen. Dieser Jesus, der holt ihn immer wieder ein und lädt ein und sagt, komm und halte das Mahl mit mir. Und darum feiern wir Gottesdienste. Darum feiern wir Abendmahl. Darum machen wir Bibelstunden. Darum machen wir Gebetskreise und Hauskreise und was es da so alles gibt, Jugendarbeit, Gemeindearbeit. Weil dieser Jesus da steht und sagt, kommt und haltet das Mahl mit mir. Und darum singen wir auch immer wieder ein neues Lied. Immer wieder ein neues Lied. Nämlich das Lied, die wirkliche Wirklichkeit ist der auferstandene Herr. Und alles andere, womit wir uns im Lauf des Lebens und nach der Woche beschäftigen, alles andere, was nicht mit Jesus zu tun hat, das gehört auch zum Leben dazu. Aber letztlich Oberflächen gekräuselt. Und dann kommt Jesus, bricht das Brot und gibt es ihnen desgleichen auf den Fisch. Die Jünger werden jetzt an der Wurzel ihres Wirklichkeitsverständnisses von Jesus berührt. Letzte Folie. Zu jeder Zeit ruft Gott jeden Menschen an. Wo bist du in deiner Welt? So viele Jahre und Tage von den dir zugemessenen sind vergangen. Wie weit bist du derweilen in deiner Welt gekommen? Adam versteckt sich, um nicht Rechenschaft ablegen zu müssen, um der Verantwortung für sein Leben zu entgehen. So versteckt sich jeder Mensch. Denn jeder Mensch ist Adam. Aber das kennt ihr ja schon. Wir wollen beten. Lieber Herr, diese Frage steht im Raum. Wo bist du? Und du siehst, wo jeder von uns ist. Wo wir uns befinden, was für uns Wirklichkeit und was für uns nur Oberflächen gekräuselt ist. Wir danken dir, dass du zu uns redest und dass du am Ufer unseres Lebens stehst, auch dort, wo wir keinen Erfolg vorweisen können, auch dort, wo wir bekennen müssen, wir haben nichts, wir sind Habenichtse. Und wir danken dir, dass du da bist und einlädst, kommt und haltet das Mahl. Hab Lob und Dank, dass du mit jedem von uns deine Geschichte hast und dass du dich uns offenbarst, auch jetzt für diese Stunde. Hab Dank dafür. Amen.